Auf geht's, der RIA Podcast, der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
Hallo und herzlich willkommen. Heute mal nicht aus Oldenburg, nicht aus Ostfriesland, heute in der Nähe von Bremen. Ich bin heute zu Besuch mal wieder in Stur bei Dirk Poveleit. Hallo Dirk.
Ja, guten Morgen Jörg.
Ja Mensch, wir haben uns ja vor langer Zeit getroffen, da war eure Firma frisch auf dem Markt. 1.5.2014 ging es los und wir hatten in der Sendung, das ist die Sendung 39, falls die Hörerinnen und Hörer nochmal eine alte Sendung hören wollen, vom 30. September. Ja, uns damals unterhalten, wie ist das eigentlich mit so einem Autoumbau, und wir hatten dann uns irgendwie getroffen in so einem Fall, den wir gemeinsam begleiten und wo es um ein neues Auto geht und ja, auch eine tolle Versorgung, macht Spaß mit einem ja, Haftpflichtversicherer, mal was ganz Neues, und jedenfalls für dich, für mich ist es schon Standard. Und ja, wir hatten uns getroffen und dann gesagt, okay, was ist eigentlich nach diesem Jahr passiert? Und deswegen bin ich heute bei dir.
Ja, ich freue mich erstmal, dass du mir die Gelegenheit gibst, nochmal über meine Firma ein bisschen zu erzählen, und begrüße euch auch recht herzlich hier in Stur. Wir haben zum 1. Mai letztes Jahr gegründet, wir wurden dann operativ aktiv im Juli letzten Jahres. Das heißt, wir sind jetzt so ein Jahr am Netz und das läuft ganz erfolgreich hier. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben jetzt mittlerweile um die 100 Autos hier umgebaut am Standort. Wir sind ja mit 3 Standorten vertreten, in Schwerin, in Hamburg und bei uns jetzt hier neu in Stur für den Bremer Raum. Und die ersten 100 Autos sind, wie gesagt, ausgeliefert und umgebaut. Und das durchweg Positive ist, wir haben keinerlei Reklamationen mit unseren Kunden. Die sind alle top zufrieden. Und da werden wir sicherlich noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Die empfehlen uns sogar mittlerweile schon weiter. Das stimmt mich sehr freudig.
Klasse. Ja, nicht nur die eure ja, direkten Kunden, also sprich die Fahrerinnen und Fahrer empfehlen euch, auch Kostenträger empfehlen euch. Also ihr habt einen guten Start hingelegt.
Ja, wir haben natürlich dann das letzte Jahr genutzt, in der Startphase uns überall bekannt zu machen. Das ging so ein bisschen über Messen. Da hatten wir das große Glück, dass die IRMA 2014 zu der Zeit, eben eine große Reha-Messe, eine neue zwar, aber auch relativ groß schon in Bremen stattfand. Das hat uns sehr geholfen, uns bekannt zu machen natürlich, weil auch Fachpublikum natürlich und Betroffene da sehr viel unterwegs waren. Dann haben wir uns natürlich im Autohaussegment sehr stark bekannt gemacht, denn auch da fahren ja nun Rollstuhlfahrer hin, möchten ein neues Auto kaufen, dass man uns dann kennt. Wir kommen dann dazu, auch zur Beratung, dass der Kunde das richtige Auto kauft und all solche Sachen. Und schlussendlich natürlich auch im Klinik- und im Reha-Bereich.
Okay, also ihr habt euch überall bekannt gemacht?
Genau, das war so die Anfangsphase im letzten Jahr, im ersten Quartal.
Und wenn du jetzt an diese 100 Fahrzeuge ungefähr denkst, du hast mir erzählt, es gibt immer Aktiv- und Passivfahrer. Wie tut sich das aufteilen?
Also die Gewichtung ist bei uns ziemlich pari. Das heißt, wir haben so etwa 50% Aktivfahrer und 50% Passivfahrer umbauten. Ich habe es noch nicht genau nachgerechnet, aber so ungefähr wird es rauskommen. Ich sehe ja, was so tagtäglich bei uns in der Werkstatt für Autos stehen und was da so umgebaut ist, weil ich es auch alles selber beraten habe und alles selber dann eben letztendlich verkauft habe. Und es teilt sich schon pari auf, ja, 50-50 ungefähr.
Was ist ein Passivfahrer, was ist ein Aktivfahrer? Nicht alle wissen das immer.
Ja, ganz kurz zur Unterscheidung. Betroffene werden es wissen, ein Aktivfahrer ist eben alles das, was sich rund ums Lenkrad abspielt. Das heißt, der Betroffene, der Mensch mit Behinderung, möchte selber fahren, hinterm Lenkrad. Dazu braucht er irgendwelche Hilfsmittel. Das nennt man ganz grob Aktivfahrer. Der Passivfahrer ist der, der mitgenommen wird. Egal, ob jetzt mal im Rollstuhl oder ob er mit Hilfsmitteln selber umsteigen kann auf einen der anderen Sitze, ja, oder verladen werden muss. Auf jeden Fall ist das der Passivfahrer, der mitgenommen wird, der nicht selber fährt.
Gut. Unter anderem Kinder.
Das können Jugendliche sein, die auch schon ab Geburt irgendeine Behinderung haben, wie zum Beispiel ganz stark war es früher im Bereich Palika zum Beispiel, solche Kinder, ja, die mit Gehirnschädigung zur Welt kommen, durch Sauerstoffmangel bei der Geburt oder solche Sachen. Da kommen dann die Eltern zu uns, müssen die Kinderkarre, später den Kinder- oder Jugendrollstuhl verladen. Das Kind wird immer schwerer und größer. Also solche Leute kriegen dann oft so einen kleinen Bus mit Heckausschnitt und Rampe zum Beispiel, dass der gesamte Rollstuhl mit dem Jugendlichen oder mit dem Kind verladen werden kann. Oder eben auch Senioren, wo Leute mittleren Alters ihre alten Herrschaften, die Mutter oder den Vater, den 80-Jährigen im Rollstuhl nochmal ins Grüne fahren wollen. Das sind so klassische Passivfahrer, die mitgenommen werden im Rollstuhl.
Bei Kindern wächst das Auto quasi mit, weil du hast gesagt, okay, erstmal die Karre, die Reha-Karre, dann kommt der Kinderrollstuhl, dann kommt der ja, Jugendrollstuhl, kann man fast gar nicht sagen, Halberwachsenenrollstuhl, dann Erwachsenenrollstuhl. Wächst das Fahrzeug mit oder macht ihr von vornherein schon eine Planung, dass alle wissen, okay, dann und dann kommt vielleicht ein neuer Umbau oder eine Ergänzung?
Ja gut, die Autos haben natürlich auch eine Halbwertszeit, das heißt eine gewisse Lebensdauer, dann kommt ja eher ein neues Auto und das kann man so am Kindesalter eben mit wachsen lassen. Es kommt ein bisschen darauf an, wann die Eltern zu uns das erste Mal herkommen und eine Versorgung bekommen. Wenn das noch ein Babyalter ist und es muss dann, ist es klar, das Kind hat eine Behinderung, wir müssen aber schon mal planen, reicht am Anfang vielleicht auch ein kleineres Auto. Das hält dann 7 bis 8 oder auch manchmal 10 Jahre. Ab da wird das Kind ja einen Rollstuhl haben und größer und schwerer werden und ab da wird es vielleicht ein etwas größeres Auto, wie ein Minibus werden oder so weiter. Ja. Man kann das also schon ein bisschen mitwachsen lassen. In der Regel sollte man gleich ein passendes Auto nehmen, wo auch ein Rollstuhl reinpasst. Okay. Dann ist man für die Zukunft gesichert.
Und da hilft er auch beim Autokauf.
Da helfen wir. Ja, wir beraten dann und wir beraten auch, welches Modell nach unseren Erfahrungswerten am besten geeignet ist und stellen zum Teil sogar auch Kontakte zu entsprechenden Autohändlern her, mit denen wir eben auch zusammenarbeiten. Ja.
Okay. Was war so ein herausragender Fall, wo du sagst, Mensch, also das war echt eine Nummer, die ist nicht normal. Also weil ja, du hast mir erzählt in der Vorbesprechung, ja im Prinzip ist alles irgendwo, es hört sich schlimm an, weil es für jeden irgendwie individuell ist, aber für euch ist viel Standard. Also ob es das Handbediengerät ist oder der Lenkradknauf und so weiter. Ja. Aber es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Fall, wo du sagst, Mensch, das war schon mal was, eine Nummer, die etwas größer war.
Ja, generell kann man ja sagen, standardisierte Versorgung, je niedriger bei einer Querschnittslähmung, und wir reden ja oft über Querschnittslähmung oder eben bei Unfallopfern oder durch Krankheitsbilder entstandene Lähmungen. Je niedriger die Läsionshöhe ist, umso eher ist es eine Standardversorgung. Je höher die Läsionshöhe ist, also je höher die Schädigung an der Wirbelsäule ist, umso eher ist es ein Tetraplegiker mit weniger Restfunktion, umso eher wird es eine schwere Versorgung. So, und auch solche Fälle haben wir jetzt natürlich schon gehabt und haben da Menschen versorgt. Ein interessanter Fall, den bearbeiten wir gerade, das ist so gerade in der Finalphase, der hat also einen nagelneuen T5-Bus, einen VW bekommen, ist ein gängiges Auto in der Praxis, ist allerdings so groß im Rollstuhl, ist ein 1,95 Meter Mann, also ein Sitzriese, hat dementsprechend eine große Sitzhöhe im Rolli, also Rollifahrer werden wissen, wovon ich spreche, hat dadurch auch eine hohe Scheitelhöhe, das heißt, er ist sehr groß im Rollstuhl auch sitzend, der hätte gar nicht in seinem T5-Bus trotz des hohen Daches und trotz des hohen Autos sitzen können, der würde also als Selbstfahrer immer gegen die Sonnenblende gucken oder gegen den Dachhimmel und dem haben wir also das ganze Auto tiefer gelegt, den Boden, nicht der Wagen selber, sondern die Bodeneinheit ist also von hinten, von der Heckklappe bis vorne zum Lenkrad abgesenkt worden um 15 cm, ist also ein ganz schwerwiegender Eingriff ins Auto und er fährt halt mit seinem Rollstuhl über einen Lift rein ins Auto, dass er selber reinfährt und kann also wahlweise hinters Lenkrad fahren oder wenn es ihm mal nicht so gut geht, auch hinter auf die Beifahrerseite, also neben den Fahrer fahren und sich dort mit einer Docking Station, so nennt man das ja, festloggen, dass der Rollstuhl fixiert ist und in dem Fall, wo es ihm nicht so gut geht, fährt dann halt seine Freundin das Auto. Dann wird ein Fahrersitz auf den Fahrerplatz installiert.
Okay, das mit der Docking Station, das musst du mir nochmal erklären. Wie läuft das? Aber so hat er dann irgendwie so einen Computer und er wird dann fest arretiert oder wie läuft das?
Ja, also eine normale Rollstuhlsicherung besteht ja aus Gurtabspannsystemen. Ein Rollstuhl muss immer fest verspannt sein im Auto und der Fahrer, der drin sitzt in dem Rollstuhl, der Nutzer, muss ja auch einen normalen Dreipunktgurt haben. Bei Elektrorollstühlen oder bei schwereren Rollstühlen und gerade bei Aktivfahrern wird es heute oft über eine sogenannte Docking Station gelöst, damit man den Rollstuhl halt nicht als Selbstfahrer an 4 Punkten selber abspannen muss. Man will ja unabhängig sein, hat nicht immer eine Begleitperson dabei. Das heißt, das geht heute automatisch. Im Grunde ist auf dem Fahrzeugboden ein Metallteil adaptiert. Das ist mit einer trapezförmigen Einfahrt versehen, also eine Öffnung. Und am Rollstuhl befindet sich das Gegenstück. Das ist also eine flache Platte auf dem Boden, am Rollstuhl wie ein Zapfen. Und der Zapfen, der kann elektrisch im Idealfall rein und rausgefahren werden. Und der Fahrer fährt hinter das Lenkrad und auf dem Boden treffen sich halt der Zapfen und diese Docking Station, diese Haltereinheit. Und dann rastet das elektrisch fest. So, und dann ist der Rollstuhl gesichert. Er kann dann jederzeit den Rollstuhl halt wieder entriegeln mit einem Tastendruck und dann wieder selbstständig rausfahren. Das heißt, er braucht keine Hilfsperson, um den Rollstuhl zu sichern.
Gibt es diese Docking Station, du hast ja vorhin gesagt, wenn es ihm mal nicht so gut geht, fährt er auf dem Beifahrersitz, ja. Gibt es sie praktisch auf beiden Seiten?
Man kann dann auch 2 verbauen und man kann auch 3 verbauen im Auto, je nachdem, wo er sich halt eben mit dem Rollstuhl platzieren möchte. Und in diesem Fall ist es halt so, der hat 2 Docking Stations parallel, die auch parallel funktionieren und er kann sich aussuchen, fahre ich selber oder fahre ich nur mit und dann wird halt ein Sitz installiert hinter dem Lenkrad und dann kann seine Freundin fahren, ja.
Und wenn die Freundin jetzt fahren will, dann fehlt ihr ein Stuhl oder ich sag mal ein Sitz. Ja. Was macht sie denn da? Also Stuhl natürlich nicht, aber ein Sitz fehlt. Ja, ist das ja groß kompliziert und auch schwer, ja. Weil so ein Sitz, ja, wiegt ja auch einiges.
So ein Sitz wiegt etwa 9 Kilo, kann man sagen. Es ist also auch sogar für eine Dame handelbar. Der Sitz ist ganz normal einlockbar und auslockbar, ohne Werkzeug. Genauso als wenn man im Mitfahrerraum hinten drin hat man Einzelsitze, die kann man rausbauen, ohne Werkzeug an die Seite stellen. Die muss man natürlich lagern dann irgendwo, in der Garage oder im Keller oder im Haus. Und diesen Sitz, den kann man dann halt eben wechseln. Den kann man von links nach rechts bauen oder eben ganz rausnehmen, alles werkzeuglos und je nachdem, wo der Rollifahrer sitzt, auf den anderen Platz kommt dann der Sitz für den Fußgänger sozusagen installiert.
Klar. Klasse. Und das ganze Fahrzeug kann ja praktisch mit Mundsteuerung oder Joystick
steuern? Nein, er hat einen Bremsgasschieber. Das heißt, solche Leute mit wenig Restfunktionen, hohe Tetras, die brauchen halt in der Regel eine leichtgängige Lenkung, so eine 10 oder 9 Newton Lenkung. Das steht im Führerschein, im technischen Gutachten drin. Das hat der TÜV dann ja vorher auch festgestellt, damit er leichter lenken kann. Mit Ausfallsicherung dann sogar noch. Das sind jetzt technische Details. Und er gibt halt Gas und Bremse über einen sogenannten Gasbremsschieber. Das ist also elektronisch auf die Hand verlegt und mit einem Bremskraftverstärker verbunden und mit einem Elektrogas.
Klasse.
Ja.
Wahnsinn.
Also das ist schon eine hochwertige Versorgung und der ganze Autobau, das ist also auch natürlich relativ teuer gewesen und deswegen sticht das auch so heraus. Also das hat man nicht jeden Tag so eine Versorgung.
Okay, und was kostet so eine Umbaumaßnahme?
Also diese Umrüstung hat jetzt ohne Auto in dem Fall 80.000 Euro gekostet.
Okay.
Ne? Das Auto kommt noch dazu, nochmal fast im gleichen Wert.
Gut, und Kostenträger war?
Kostenträger ist in dem Fall der Landkreis gewesen. Ja. Das ist also im Grunde genommen ein Sozialträger gewesen.
Okay. Ja, du stellst mir aber dann doch die Frage, warum so ein Auto tiefer liegen im Bodenbereich und so weiter? Man hätte auch einfach ein anderes Fahrzeug nehmen können.
Ja, wir haben also mehrere Fahrzeuge ausprobiert und der Mann, der braucht halt diese Sichthöhe, der hat eine Scheitelhöhe von über 1,40 Meter. Das heißt, die Augenhöhe, wenn er im Rollstuhl sitzt, ist das schon so circa auf 1,30 Meter, 1,32 Meter. Und es gibt kein serienmäßiges Fahrzeug, was diese Innensichthöhe zulässt, wenn er vor der Windschutzscheibe sitzt. Und selbst ein T5, der schon hoch gebaut ist, war noch zu niedrig. Wir haben also mehrere Autos ausprobiert in der Sitzprobe.
Okay.
Es funktionierte kein Auto und bei diesem Auto funktioniert es. Wir hatten so ein Musterfahrzeug da und mit dem Fahrzeug kamen wir gut zurecht. Und es mussten ja auch die anderen Parameter erfüllt sein. Nicht nur die Sitzhöhe ist dann entscheidend, auch welcher Lift kommt rein, wie komme ich überhaupt rein in das Auto mit dem Rolli, was muss ich sonst noch mitnehmen, welchen Platzbedarf habe ich also. Und da war dieses Auto sinnvoll für ihn.
Wie lange hat es gedauert von der Genehmigung, vom Kostenträger her?
Circa ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr, also ja. Relativ schnell. Und der Umbau als solches mit Besorgung des Fahrzeugs?
Ungefähr 2 Monate.
2 Monate.
Ja, mit Besorgung des Fahrzeugs nicht. Das Fahrzeug musste neu bestellt werden. Das hat eine Lieferzeit etwa von 2 bis 3 Monaten und die Umbaudauer ist dann nochmal so etwa 2 Monate.
Okay, und dann hat der Betroffene mit seiner Freundin jetzt praktisch viel Freude und fährt damit rum.
Ja, ganz genau. Ja, er hatte auch ein altes Auto vorher aus den 90er Jahren. Das rostete ihm wirklich so sprichwörtlich schon weg.
Ja.
Und hatte keinen TÜV mehr und so weiter und gab auch keine Ersatzteile mehr für dieses Auto. Das musste also dringend sein.
Und Grund für diese Versorgung war Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft oder am Arbeitsleben?
Ja, er ist nicht mehr berufstätig, er ist Rentner. Und er hat sich also bezogen auf diese EU-Konvention, Teilhabe am Leben der Gesellschaft, Integration und Inklusion und hat das da auch so mit durchbekommen beim Kostenträger.
Stark.
Ja.
Also ein tolles Beispiel auch in dem Bereich nicht aufzugeben und weiterzumachen.
Ja, also da kann ich auch nur jeden ermutigen. Also beim ersten Widerspruch, und der kommt nun mal häufig von Kostenträgern, und die Kostenträger suchen natürlich auch nach anderen Lösungen. Da werden also auch Taxifahrten über Jahre hinweg gerechnet, ob es nicht günstiger wäre. Dafür muss man dann natürlich als Betroffener auch die Frage stellen, ist das wirklich alles wirtschaftlich? Nur durch dieses Inklusionsthema muss man dem Kostenträger dann mit einem Widerspruch vielleicht auch da so ein bisschen nahelegen, was ist denn mit dem Theaterbesuch abends? Oder was ist denn mit meiner Kur in Süddeutschland? Fährt mich da der Taxifahrer auch hin. Und über dieses Thema stellt man dann fest als Kostenträger, eine Taxifahrt ist nicht so flexibel wie das eigene Auto. Und er kann eben nicht entscheiden, ich möchte jetzt zu dieser Zeit ins Grüne fahren, dann ist das Taxi nämlich gar nicht verfügbar. So, und über diese Widerspruchsregel hat er das hinbekommen. Es gab erst eine Ablehnung und nach ein bisschen Widerspruch und auch Kampf natürlich, geht ja um viel Geld hier,
ja,
hat der Kostenträger doch genehmigt.
Okay, mit Anwalt oder anderen Vertretern?
Nein, das hat er also alles selber geklärt. Er ist selber auch ein recht resoluter und umgänglicher Mensch und hat das vernünftig dargelegt. Man muss das natürlich begründen, warum er dann so einen tollen Umbau haben möchte. Und letzten Endes hat das dann auch gewirkt.
Klasse. Also, Dirk, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, danke schön, Dirk.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha Podcast, eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reha-management-oldenburg.de.